es war klar, dass das Pulverfass irgendwann explodiert. Von daher war es eine Katastrophe mit Ansage, die man lange nicht hat hören wollen. Das macht sich wütend, dass die Europäische Union nicht in der Lage ist, eine vernünftige Seenotrettung aufzustellen. Jeder muss in seinem Umfeld dafür sorgen, dass eine wohlwollende Stimmung gegenüber Flüchtlingen herrscht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannste glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich haben in den letzten Tagen und Wochen die Bilder aus Moria sehr, sehr bewegt. Das Feuer in dem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos hat ja mindestens 13.000 Menschen obdachlos gemacht, von jetzt auf gleich. Und das Schlimme ist, diese Menschen mussten ja schon vorher nur mit dem Nötigsten auskommen und haben wirklich unter katastrophalen Bedingungen gelebt, teilweise über Jahre. Und jetzt ist ihnen halt auch noch das genommen worden. Wie geht's jetzt weiter und was können wir auch von hier aus tun? Darüber spreche ich heute mit Helmut Flöth-Otto. Er ist der Flüchtlingsbeauftragte des Bistums Münster und koordiniert in dieser Funktion seit gut 4 Jahren die Flüchtlingsbetreuung im Bistum. Am Ende gibt es natürlich auch wieder einen Gedanken zum Mitnehmen, diesmal von Pastoralreferentin Pia Reich, und sie erzählt uns, was sie ganz persönlich bei diesem Thema bewegt. Bevor ich aber jetzt mit Herrn Flöth-Otto spreche und wir uns auch mal so die politische Situation anschauen, das geht natürlich alles nur aus der Theorie heraus, weil wir natürlich nicht vor Ort sind, wollen wir aber genau das wissen. Wie ist es denn vor Ort? Zum Beispiel auf einem Rettungsschiff, das Flüchtlinge in akuter Seenot vom Mittelmeer gerettet hat. Aus dem Bistum Münster, genauer gesagt aus Emsdetten, ist nämlich gerade Kai Echelmeier genau bei einer solchen Rettungsmission von der Initiative CI dabei. Kai hat vor ein paar Jahren mal einen Freiwilligendienst in Mexiko über das Bistum gemacht und vor 2-3 Wochen hat er sich mit der Crew auf den Weg zur libyschen Küste gemacht, um zu helfen. Und von dort aus hat er uns eine Nachricht zukommen lassen, wie die Situation gerade so ist.
Hallo zusammen, mein Name ist Kai Echelmeier und ich bin aktuell als Menschenrechtsbeobachter auf dem Rettungsschiff Alan Kurdi der Seenotrettungsorganisation CI im Einsatz. Wir haben vor 6 Tagen insgesamt in 3 Rettungen 133 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Ein Schlauchboot war mit 90 Menschen absolut überfüllt. In ein Holzboot, das wir gerettet haben, lief schon seit Stunden Wasser rein und die Menschen waren verzweifelt dabei, das wieder rauszuschütten. Nun haben wir 133 Menschen an Bord, davon 52 Kinder, also sehr viele junge Passagiere auch, mit denen ich durch meine Rolle als Menschenrechtsbeobachter auch viel ins Gespräch gekommen bin. Und es ist wirklich sehr erschreckend zu hören, was diese Menschen durchgemacht haben. Wir haben Gäste aus 17 verschiedenen Ländern, die alle aus verschiedenen Gründen ihre Heimatländer verlassen haben, weil sie keine andere Perspektive und keine andere Möglichkeit gesehen haben. Alle waren sie in Libyen, viele von ihnen auch in den Camps in Libyen. Und was die Menschen mir von dort berichtet haben, war wirklich erschreckend und belastend. Deswegen sind wir wahnsinnig froh, dass wir die Menschen haben retten können. Und so ist auch deren Stimmung. Die sind sehr froh, an Bord der Alan Kurdi zu sein und in Sicherheit zu sein. Trotzdem ist die Lage sehr belastend und schwierig für die Crew, aber vor allem auch für unsere Gäste. Denn die Alan Kurdi ist 37 Meter lang, kein so großes Schiff. 133 Gäste plus 20 Personen Crew auf diesem kleinen Schiff. Das ist eben total überfüllt. Und es ist eine Mammutsaufgabe, den Menschen regelmäßig Essen zuzubereiten etc. Und so ist die Stimmung sehr angespannt und wir hoffen auf eine baldige Lösung, dass wir bald die Menschen in ein europäisches Land bringen können und so ihnen endlich einen sicheren Hafen, einen sicheren Zufluchtsort bringen können.
Direkt die gute Nachricht: Wir haben kurz vorher erfahren, dass die Alan Kurdi einen solchen sicheren Hafen gefunden hat und die 133 Flüchtlinge in Italien von Bord gehen konnten. Ja, Herr Flöth-Otto, herzlich willkommen erstmal. Schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Wenn Sie das jetzt so hören, was Kai Echelmeier vom Rettungsschiff aus berichtet, was geht Ihnen da durch den Kopf? Was empfinden Sie dabei, wenn Sie das hören?
Ja, das ist einerseits sehr beeindruckend, was die privaten Seenotretter leisten, weil das sind die einzigen substanziellen Rettungsmaßnahmen, die derzeit auf dem Mittelmeer laufen. Und es macht sich gleichzeitig wütend, dass die Europäische Union nicht in der Lage ist, eine vernünftige Seenotrettung aufzustellen. Sie bekämpft, oder die Anliegerstaaten bekämpfen, die private Seenotrettung, aber die staatliche Seenotrettung funktioniert überhaupt nicht. Und solange die nicht funktioniert, muss auch die private Seenotrettung im Mittelmeer sein. Es ist bedauerlich, dass auch Deutschland durch den Verkehrsminister das Schifffahrtsregister so hat ändern lassen, dass manche Seenotrettungseinsätze nicht mehr machbar sind, also sie indirekt damit auch verhindert.
Jetzt ist Libyen ja nur ein Beispiel von ganz vielen. Also uns hier sind wahrscheinlich die Bilder von Moria, von dem Feuer in Moria auf Lesbos, wahrscheinlich viel präsenter als das, was Kai jetzt gerade erzählt hat. In Moria hat sich die Situation ja total zugespitzt. Tausende schlafen seit diesem Feuer auf Straßen, auf Feldern, in der Nähe des Lagers. Viele haben jetzt auch schon ein neues Lager bezogen, was die griechischen Behörden haben errichten lassen. Da ist natürlich auch wieder längst nicht Platz für alle Leute, geschweige denn, dass die Bedingungen besser sind als vorher. Da waren sie ja auch schon katastrophal. Wie überraschend ist so diese Entwicklung der vergangenen Wochen für Sie, also dass es überhaupt so weit gekommen ist?
Das war überhaupt nicht überraschend. Vielleicht, dass jetzt zu einem Brand gekommen ist, aber es war klar, dass das Pulverfass irgendwann explodiert. Die Flüchtlingslager waren für ca. 3.000 Leute ausgerichtet, 13.000 waren dort. Das kann nicht gut gehen und von daher war es eine Katastrophe mit Ansage, die man lange nicht hat hören wollen. Und es ist klar, es ist eine große Perspektivlosigkeit bei den Menschen da. Eine Rückkehr in den Heimatländern oder grenznahen Regionen ist kaum vorstellbar. Die Berichte, die von Alan Kurdi kommen, also er hat ja davon gesprochen, wie die Menschen vom Lager gekennzeichnet sind. Das heißt, es ist ja bekannt, dass dort gefoltert wird, vergewaltigt wird. Jeder, der aus Libyen nach Europa kommt, ist traumatisiert von dem, was er dort erleben muss. Und in dieser Perspektivlosigkeit schließt Europa seine Grenzen. Das auch jetzt mit dem, was in der letzten Woche Frau von der Leyen verkündet hat, ist es kein Europa, das für Flüchtlinge offen ist, sondern das die Grenzzäune hochzieht.
Sie sprechen das gerade schon an, was letzte Woche verkündet wurde oder welche Vorschläge gemacht wurden. Denn jahrelang haben die Flüchtlinge ja nicht nur in Moria, sondern überall auf eine europäische Lösung gehofft. Und jetzt sollen diese Asylregeln in der EU ja reformiert werden. Die EU-Kommission hat ein paar Vorschläge gemacht, zum Beispiel schnellere Asylverfahren, mehr Abschiebungen und in Notfällen einen Krisenmechanismus, der dann greifen soll. Wird dann für Sie mit diesen Vorschlägen eine europäische Lösung denn greifbarer?
Nein, das ist überhaupt gar keine europäische Lösung. Also es ist keine Lösung der Flüchtlingssituation. Die werden wir auch weiterhin haben, auch mit diesen Maßnahmen haben. Wenn das der größtmögliche Konsens in der EU ist, also das Ergebnis, Endergebnis steht ja noch nicht fest, das sind jetzt erstmal die Vorschläge, dann kann man von einer moralischen Bankrotterklärung an Betracht der Flüchtlingssituation sprechen, in der sich die EU befindet. Weil es ist kein Anzeichen dafür zu erkennen, dass weiter Flüchtlinge aufgenommen wird, geschweige denn, dass umfassendere Perspektiven in den Ländern selbst gemacht werden.
Deutschland hat jetzt ja schon zugesagt, einige Flüchtlinge aufzunehmen, also eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Ich glaube, einige minderjährige unbegleitete Flüchtlinge sind auch schon angekommen in diesen Tagen. Aber Sie sagen es schon, Deutschland steht mit der Aktion ja irgendwie relativ alleine da. Was sagt das auch aus oder was verrät das über den Zustand der Solidarität in der EU, wenn es um dieses Thema Migration geht?
Auch Frau von der Leyen hat ja das Begriff der Solidarität gebraucht in ihren Vorschlägen. Ich sehe da keine Solidarität, denn man verbiegt das Wort Solidarität so sehr, wie sie das in ihrer Ansprache gemacht hat. Also die Interessen oder die politischen Willensbekundungen zur Aufnahme von Flüchtlingen oder zur Lösung der Flüchtlingssituation gehen weit auseinander in der EU. Und ich weiß auch nicht, wie das zusammenkommen soll. Ich gehe nicht davon aus, dass es zu tragfähigen Kompromissen kommen wird, die es ermöglichen, eine größere Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Es ist ja niemand aufgerufen, Hilfe zu leisten, wenn es seine Kräfte übersteigt. Aber alle sind zur möglichen Hilfe aufgerufen und da ist insgesamt in der EU noch viel Luft nach oben und erst recht in Deutschland.
Was ja so ein bisschen überraschend ist, dass Griechenland selbst ja gar nicht so unbedingt nach Hilfe ruft. Ne? Also die sehen ja so diese humanitäre Geste aus Berlin gar nicht unbedingt so positiv. Die haben wohl Angst, dass es weitere Brände geben könnte und also die Flüchtlinge irgendwie damit angestarrt werden können, okay, dann können wir so in die EU kommen, wenn wir das Lager anbrennen. Und es hat ja tatsächlich schon ein weiteres Lager gebrannt. Teilen Sie diese Angst?
Nein, die teile ich nicht, sondern ich sehe da eher dahinter eine Strategie, die Flüchtlingslager so inhumanitär, unmenschlich zu gestalten, dass man nach Möglichkeit Flüchtlinge damit abschreckt. diese politische Intention sehe ich zumindest dahinter. Aber sie hat bisher nicht dazu geführt, dass Flüchtlinge sich nicht auf den Weg machen, sondern sie machen sich auf den Weg. Sie werden sich auch weiterhin auf den Weg machen, weil die Lage in ihren Herkunftsländern unerträglich ist zum Teil.
Und Europa fährt da eine Art Abschreckungspolitik, das hört man ja immer wieder. Also man sagt, die ganze Asylpolitik wird so auf diesem Rücken dieser Flüchtlinge ausgetragen. Da stimmen Sie zu, das sehen Sie genauso.
Ja, dem kann ich voll zustimmen, weil es ist nicht erkennbar, dass wir zu einer humanen Flüchtlingspolitik kommen, zu einer humanen Aufnahmepolitik kommen, sondern wir sind eher dabei, die Grenzen dicht zu machen. Die Gesetze, die in den letzten Jahren verabschiedet worden sind, waren eher Hau-Ab-Gesetze als Willkommensgesetze. Das heißt, da hat sich die Flüchtlingspolitik deutlich gewandelt und hat man auf einige Stimmen in der Bevölkerung gehört. Aber ich sag mal, es gibt gleichzeitig ja auch ein großes Wohlwollen in Deutschland. Die Städte, die sich zu sicheren Häfen erklärt haben zum Beispiel, wären ja bereit, in einer größeren Anzahl auch Flüchtlinge aufzunehmen, was ja jetzt durch einen Bundesinnenminister verhindert worden ist, was nicht nachvollziehbar ist.
Ich habe es gerade schon angesprochen, es gab jetzt ja tatsächlich auch schon einen Brand in einem weiteren Lager. Vielleicht nochmal so, um dieses politische Thema auf dieser Ebene abzuschließen mit Ihren Worten. Was muss Ihrer Meinung nach passieren, damit das nicht weiter eskaliert? Also was muss auch auf politischer Ebene passieren?
Also ich sehe nicht, dass die EU zu einer Einigung kommt, die es ermöglichen wird, eine größere Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Dazu ist die EU in der Flüchtlingspolitik zu sehr zerstritten. Das wird auch nicht gelingen dadurch, dass Frau von der Leyen dieses perfide Wort der Rückführungspartnerschaften eingeführt hat. Das, glaube ich, wird nicht passieren, sondern es wird notwendig sein, dass die willigen Staaten, ich will sie mal so nennen, die wirklich bereit sind, auch Flüchtlinge aufzunehmen, eine Vorreiterrolle einnehmen. Das ist ja auch möglich, das gibt es in anderen Bereichen der EU-Politik auch. Und dass diese Staaten sich bereit erklären, in einer größeren Anzahl auch Flüchtlinge aufzunehmen. Gleichzeitig ist richtig, die Asylverfahren müssen schneller bearbeitet werden. Es geht nicht an, dass die Bearbeitung so lange dauert. Das Einzige, was ich positiv erkennen kann bei dem Vorhaben der EU, ist, dass man gemeinsam also ein Kriterium schaffen will, was überall gilt, also gleiches Kriterium für die menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen und das nicht mehr einzelnen Staaten überlässt. Weil das geht ganz weit auseinander. Das sehen wir auf Griechenland, aber das sehen wir auch in anderen Staaten, Balkanstaaten, wo Flüchtlinge sind.
Sie selbst sind jetzt seit, ich glaube, gut 4 Jahren schon Flüchtlingsbeauftragter des Bistums Münster. Vielleicht mal so eine Einschätzung von Ihnen. Wie beurteilen Sie die Situation hier bei uns im Bistum Münster?
Ja, wir haben ja einen großen Zuzug von Flüchtlingen gehabt in 2015, 2016. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut vonstatten gegangen, sehr gut bewältigt worden. Es hat eine große Bereitschaft in der Bevölkerung zur Unterstützung gegeben. Es war eine wirkliche Willkommenskultur. Da haben staatliche Behörden zusammengearbeitet mit Wohlfahrtspflege, mit Kirchen und haben das gemeinsam gewuppt, haben das gemeinsam gestemmt. Und das war auch gut gelaufen, sodass viele Flüchtlinge hier wirklich auch angekommen sind, integriert sind. Viele haben auch Arbeit gefunden. Und ja, manche sind natürlich noch dabei, weiter sich zu qualifizieren. Sprache ist vielfach immer noch ein großes Problem. Aber ich glaube, dieses gemeinsame Vorhaben, wir wollen die Flüchtlinge hier aufnehmen, wir wollen eine positive Kultur schaffen, damit das von Integration möglich ist. Das ist, glaube ich, weitestgehend gelungen.
Mhm. Können Sie uns mal so einen ganz kleinen Einblick geben? Was sind Ihre Aufgaben als Flüchtlingsbeauftragter? Wie kann ich mir das so im Alltag vorstellen? Was machen Sie?
Ja, als Flüchtlingsbeauftragter bin ich ja zunächst mal da für die Unterstützung des Bischofs, den in Flüchtlings- und Migrationsfragen zu unterstützen. Bei ihm laufen viele Anfragen auf, die ich regelmäßig weitergeleitet bekomme und beantworte oder ihnen Vorschläge mache, wie die zu beantworten sind. Mhm. Dann ist ganz wichtig, eine Stimme zu sein für Flüchtlinge, für eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Mhm. Und sich da nicht auch erschrecken zu lassen von dem, was da manchmal auf einem dann auch zukommt als Reaktion. Gleichzeitig bin ich die Verbindungsstelle zum Flüchtlingsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz. Vieles spielt sich ja auch im Rahmen der Deutschen Bischofskonferenz ab oder auch in Zusammenarbeit mit dem katholischen Büro in Düsseldorf, wo wir verhältnismäßig kurze Wege haben, um uns in Flüchtlingsbereichen in Fragen abzustimmen. Ja, dann bin ich in einigen Vereinen immer wieder unterwegs, die mich einladen, um über die Flüchtlingsarbeit im Bistum zu berichten oder auch Vorträge zu halten. Und ganz wichtig ist natürlich auch, wir haben ja in allen Regionen des Bistums Koordinatoren für die Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe. Und dass dieses System gut weiterläuft, damit das, was die Ehrenamtlichen auch vor Ort in der Flüchtlingsarbeit leisten, auch zukünftig weiter gut funktionieren kann.
Das heißt, wie viel Kontakt haben Sie zu Geflüchteten selbst?
Die habe ich eher durch persönliche Kontakte, weniger durch die Aufgabe selbst jetzt, sei denn, ich mache irgendwo Besuche und gehe dann mit in Wohnungen von Flüchtlingen oder in Zusammenkünften von Flüchtlingen. Mhm. Aber das ist eher die Arbeit dann der Menschen vor Ort selbst, der Fachberater oder der Ehrenamtskoordinatoren, die vor Ort konkret in der Flüchtlingshilfe tätig sind.
Das heißt, Sie sind vor allem so auf der strukturellen Ebene und der Vernetzungsebene sozusagen tätig.
Ja,
okay. Gibt es da gerade aktuell irgendwie was, was Ihnen besonders Kopfzerbrechen bereitet? Also so ein Thema, was oben anliegt, wo Sie sagen, da sind wir gerade dran?
Also ein großes Thema ist zurzeit die Beschulung von Flüchtlingen. Mhm. Das Land fährt ja zurzeit so eine Ersatzmaßnahme in den zentralen Unterbringungseinrichtungen. Das ist aber keine richtige Beschulung. Mhm. Und wir fordern eigentlich, dass schulpflichtige Kinder vom ersten Tag an beschult werden und dass da entsprechende Ressourcen für geschaffen werden, dass das gemacht wird. Genauso ist es mit der Frage der Sprachkurse. Mhm. Da besteht zu Beginn der Aufnahme in den Unterbringungseinrichtungen kein Anspruch drauf, aber das ist eine wesentliche Voraussetzung, um Integration leisten zu können. Von daher ist das eine politische Forderung, die ganz oben ansteht, wo wir für kämpfen, dass eben auch in den zentralen Unterbringungseinrichtungen die Sprachkurse angeboten werden.
Also Sprache ist sicherlich ein Thema, das bleibt auch, ne? Das ist immer drängend und wichtig irgendwie in der Frage.
Das ist ganz wichtig, insbesondere dann auch, dass auch die Frauen damit erreicht werden. Mhm. Und das ist ja in der Situation, wo sie in den Flüchtlingseinrichtungen, den Unterbringungseinrichtungen sind, noch einfacher. Und wir wissen ja, dass auch die Erwerbsgeografie von Frauen eher schwieriger ist bei den Flüchtlingen und auch die Sprache. Und von daher ist es ganz wichtig, frühzeitig sie Zugang zu Sprachkursen haben, weil das ist ein Schlüsselelement für die Integration ist. Mhm. Ansonsten bleiben sie längerfristig auf der Strecke.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, ich glaube, viele Menschen fragen sich das im Moment, wie sie von hier aus helfen können, wenn sie zum Beispiel jetzt auch die Bilder von Moria sehen. Also wir sind hier, wir sind nicht da, wir können jetzt nicht irgendwie anpacken und selbst aktiv werden, also wirklich praktisch aktiv, sondern was können wir machen? Was kann jeder Einzelne machen? Was kann auch die katholische Kirche im Bistum Münster machen? Haben Sie da Tipps?
Das Erste ist erstmal, jeder muss in seinem Umfeld dafür sorgen, dass eine wohlwollende Stimmung gegenüber Flüchtlingen herrscht. Also ich will nicht unbedingt das Wort Willkommenskultur überstrapazieren, aber es kann nicht sein, dass die derzeitige Situation auf Kosten der Flüchtlinge ausgetragen wird. Viele Probleme, die wir haben, zum Beispiel auch im Bereich Wohnen, waren schon vor der Flüchtlingssituation da. Also der Wohnungsmarkt zum Beispiel war vorher schon sehr prekär. Und von daher für eine wohlwollende Stimmung sorgen und auch dann eintreten, wenn da massiv gegen Flüchtlinge vorgegangen wird. Das ist das eine. Und das auch dann, sage ich mal, natürlich politisch einzutreten. Nächstes Jahr haben wir wieder Wahlen, Bundestagswahlen. Und ich glaube, dafür die Kräfte zu stärken, die für eine offene Flüchtlings- und Migrationspolitik eintreten, ist ganz wichtig. Der andere Bereich ist, wie kann man helfen? Das ist, glaube ich, selbst sehr schwierig. Aber es gibt zum Beispiel Caritas International oder auch Miserium Adveniat, die über ihre internationalen Beziehungen in Flüchtlingsländern helfen, großartige Unterstützung machen. Und die sind auf Spenden angewiesen. Da beteiligt sich ja auch regelmäßig das Bistum Münster dran. Aber das ist auch jeder eingeladen, ebenfalls im Rahmen dieser großen Initiativen zu spenden, um die Möglichkeit in den Ländern zum Arbeiten zu ermöglichen. So hat ja auch Caritas International jetzt auf Griechenland große Hilfsmaßnahmen eingeleitet, um die Not dort auch zu lindern.
Ich glaube, das sind Ratschläge, die werden wir beherzigen und ja, über die man einfach nochmal nachdenken kann, weil man selbst ja auch in einer sehr privilegierten Situation ist. Das muss man sich auch vor Augen führen. Ja. Dankeschön, dass Sie uns so einen kleinen Einblick gegeben haben, auch nochmal so einen Überblick über die politische Situation und alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit.
Danke für die Einladung.
Musik Das war Helmut Flöth-Otto. Er ist der Flüchtlingsbeauftragte im Bistum Münster und ich habe mit ihm über die internationale Flüchtlingssituation gesprochen und auch nochmal so einen Blick bei uns ins Bistum Münster geworfen. Auch wenn in der vergangenen Woche nochmal so einige Vorschläge in Sachen Asylpolitik gemacht worden sind, aus Herrn Flöth-Ottos Sicht gibt es aktuell echt wenig Hoffnung auf eine europäische Lösung. Er hat aber auch nochmal betont, dass schon jeder selbst aktiv werden kann und dafür sorgen kann, dass sein Umfeld wohlwollend auf Flüchtlinge reagiert. Ja, wir alle sind schon mal mit Geflüchteten in Kontakt gekommen oder kommen das vielleicht sogar regelmäßig. Auch für Pia Reich, die als Pastoralreferentin in der Pfarrei St. Mauritz in Münster arbeitet, ist das ein Thema. Und sie erzählt uns jetzt im Gedanken zum Mitnehmen, warum sich auch mal ein zweiter Blick lohnen kann.
Als ich im August in meiner neuen Pfarrei ankam, da kam die oft so gestellte Frage, na, wo kommst du denn weg? Der Münsterländer erwartet da jetzt oft keine ellenlange Erzählung. Und so reichte Sennenhorst als Antwort. Als hätten sich alle weiteren Fragen erledigt, schließlich bin ich ja eine von hier. Wenn ich mehr darüber nachdenke, fallen mir aber Gespräche mit Freunden und Bekannten ein, die eine solche Situation in anderen Kontexten anders erlebt haben. Auf die Frage, woher sie denn wegkämen, war es nicht damit getan, die Heimatstadt zu nennen. Da war das Land, aus dem man kommt, auf einmal wichtiger. Und wenn Deutschland als Antwort nicht reichte, dann wurde eben gefragt, woher die Eltern kämen. Einige erleben mit der Fragerei ehrlich gemeintes Interesse am anderen. Andere aber wollen einfach nur abchecken, ob denn der dagegenüber dazugehört, als gäbe es so einen Club der Protodeutschen. Und entweder gehört man vom Aussehen dazu oder eben nicht. Und ich finde das krass. Und da ist man doch mittendrin. Ich persönlich liebe es, in einer globalen und multikulturellen Welt zu leben, wo es nicht wichtig ist, in der wievielten Generation man denn in Deutschland oder sonst wo lebt. Aber durch die Ströme von flüchtenden Mitmenschen auf der Erde scheint genau das heutzutage wichtiger zu werden. Eine allgemeingültige Lösung für die Politik oder Gesellschaft, die habe ich allerdings auch nicht parat. Und jetzt ließen sich natürlich lauter Beispiele in der Bibel finden, mit denen ich hier aber auch nicht schwingen möchte. Doch eine Antwort aus der Bibel gefällt mir doch am besten. Die aus dem Neuen Testament, nämlich die Liebe. Platt, aber echt wahr. Klar ist auf jeden Fall, es gilt sich doch stets selbst zu überprüfen und offen für mich und andere zu sein. Den Blick für die Welt und die Mitmenschen nicht zu verschließen. Denn manchmal lohnt sich doch auch ein zweiter Blick.
Ja, das war eine neue Folge von Kannste glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann, schön, dass ihr reingehört habt. Ihr findet uns und alle weiteren Folgen auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt, zum Beispiel auf Spotify, podcaster.de oder Deezer oder natürlich im Internet auf www.kannste-glauben.de. Ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal.